Wo war Fußball am ehrlichsten?
Ja, wahrscheinlich doch auf der Straße. Als Kind gab es noch die Zeiten nach der Schule, den Schulranzen in die Ecke und mit Freunden auf dem Bolzplatz. Ich habe einfach gern Fußball gespielt. Die schönsten Tage in der Woche waren die, wo Training stattfand. Aber so Fußballträume, Profiträume hatte ich gar keine. Null. Auch wenn ich aus dem Amateurbereich kam, aber ich hatte dann halt schon Potenzial und das haben die Jungs auch gemerkt und dann merkst du halt die Akzeptanz sofort. Der Trainer damals war Trapattoni in Florenz und wie wir alle wissen, ist es ein hervorragender Coach gewesen und der wollte mich unbedingt und das hat er mir zu verstehen gegeben und ich habe ja auch gespürt, dass ich einfach mal in diese Liga will. Mich dann wirklich mit den Besten jede Woche messen. Ich habe dann diesen Potter, Henkel-Pott irgendwann getragen, irgendwann habe ich ihn weitergereicht, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, Freunde, es wird Zeit für einen neuen Podcast Brüderlich Unvernünftig. Die Leute, die uns per Video anschauen, werden schon sehen, wir sind wieder in einer ganz, ganz spannenden Location. Wir sind heute im Signal Iduna Park in Dortmund und nicht, weil Micha der neue Fußballprofi wird.
Leider nicht. Ne?
Sondern, weil wir einen spannenden Gast haben heute. Und zwar, wir unterhalten uns heute mit Jörg Heinrich. Jörg war Straßenfußballer, Champions League-Sieger, Nationalspieler, Italien-Legionär und später wieder Kreisliga-Atmosphäre. Jörg, herzlich willkommen bei uns. Ich starte mit der ersten Frage. Wo war Fußball am ehrlichsten?
Da verschaffe ich mir erstmal ein bisschen Zeit. Also erstmal herzlich willkommen im schönsten Stadion der Welt. Ja, wahrscheinlich doch auf der Straße. Als Kind gab es noch die Zeiten nach der Schule, den Schulranzen in die Ecke und mit Freunden auf dem Bolzplatz.
Wie war es denn damals? Ich meine, in der DDR war es fußballerisch anders als jetzt? Also Ost und West, kannst du da uns mal mitnehmen? Weil der ein oder andere weiß es gar nicht mehr. Deutschland war ja mal getrennt sozusagen. Und du kommst aus der DDR. Und war das damals anders fußballerisch?
Na, als Kind hast du das gar nicht wahrgenommen. Ja. Du bist ganz normal in die Schule gegangen, am Nachmittag zum Fußballverein oder eben auf dem Bolzplatz. Und von daher kann ich schwer unterscheiden, ob es schlechter oder besser war.
Ja. Und für dich dann und der Weg dann in den Westen sozusagen, fußballerisch, hat man da einen anderen Drive gehabt in der DDR, weil du sagst, du kannst nicht vergleichen nochmal, um zu sagen, ich möchte hochkommen, ich möchte in den Westen und möchte ihnen das zeigen oder so ein Feindbild gehabt? Oder?
Nee, gar nicht. Ich habe einfach gern Fußball gespielt. Ja. Die schönsten Tage in der Woche waren die, wo Training stattfand. Ja. Das war so meine Motivation, zum Training zu gehen, meine Freunde zu treffen, mit denen Fußball zu spielen. Eigentlich ohne sportliche Ziele, also Okay. Für die Zukunft sportliche Ziele. Natürlich wollten wir am Wochenende unser Meisterschaftsspiel gewinnen, ganz klar. Aber so Fußballträume, Profiträume hatte ich gar keine.
Gar nicht?
Null.
Und wann kam das?
Es gab auch in der DDR sowas wie ein Nachwuchsleistungszentrum, Sportschulen hießen die. Und da wurde auch schon gescoutet und man konnte nominiert werden für diese Geschichten. Und das habe ich auch geschafft mit 13. Für 2 Jahre leider nur, weil dann aussortiert wurde und ich aufgrund meiner körperlichen Nachteile wieder nach Hause geschickt wurde. Aber trotzdem fand ich das, die Idee und das Projekt sehr, sehr interessant. Meine Fußballmannschaft war meine Schulklasse. Ja. Und wir waren zusammen in der Schule, saßen zusammen nebeneinander und am Vormittag zwischendurch eine Trainingseinheit und am Nachmittag und das alles mit den gleichen Jungs. Das war schon spannend und hat mir sehr gefallen. Also ich war schon traurig, als ich dann aussortiert wurde und wieder zurück musste.
Aber gab es da so einen gewissen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, jetzt ist ein bisschen mehr drin, als, sag ich mal, nur auf dem Bolzplatz zu stehen?
Also zu der Zeit dachte ich eher nicht. Mhm. Also, weil wenn du durchs Sieb fällst, dann wird dir, glaube ich, aufgezeigt, dass es eher nichts für dich ist. Aber ich habe einfach in meiner Heimat weitergespielt, wurde da wieder super aufgenommen von meiner alten Mannschaft und an dieser Lust, Fußball zu spielen, hat sich nichts bei mir geändert. Und diese Tage habe ich immer genossen und genutzt. Und ich glaube, mein eigener Anspruch kam, glaube ich, erst ja, ich würde sagen mit 20, als ich dann wirklich schon im Männerbereich gespielt habe. Und dann hörst du halt immer wieder von den älteren Mitspielern, die schon ja, einfach mehr Erfahrung haben und ja, teilweise auch höher gespielt haben, die gesagt haben, Mensch, du hast schon Talent, mach mal weiter. Ja, und da glaubst du erstmal noch nicht dran. Ja. Bist erstmal froh, dass du irgendwie in den Männerbereich reinkommst. Aber so nach 2-3 Jahren habe ich dann schon gemerkt, Mensch, der Körper wächst nach, die Geschwindigkeit kommt dazu, die Dynamik. Spaß hast du immer noch. Ja, mach einfach weiter.
Geil. Geil.
Und gut, dann ging es ja irgendwann in den Profifußball, ne? Für dich. Wie war so das Gefühl? Kannst du dich noch ans erste Spiel erinnern, als du aufgelaufen bist? Wie war so das Gefühl? Oder hast du gemerkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich im Profifußball angekommen?
Ja, also mit, ich denke so mit 22, also Spätstarter, habe ich dann noch als Amateur bei Kickers Emden gespielt und habe dann da gemerkt, Mensch, Woche für Woche hast deinen Gegner im Griff, kannst eigentlich alles machen, was du willst, kannst jede Position spielen, bist laufstark, bist im Sprint nicht der langsamste, Kopfballspiel funktioniert auch ganz gut. So, da habe ich so das erste Mal gedacht, ey, das muss so viel besser, können doch die anderen nicht sein. ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann gab es halt ein, zwei Probetrainings bei Profimannschaften, wo ich dann auch gemerkt habe, ey, das passt, du bist hier nicht der Schlechteste. Das war so die erste Zeit noch als Amateur, wo ich gedacht habe, ey, so, jetzt probierst du das wirklich, jetzt greifst du an und jetzt gibst du in jedem Spiel Vollgas und versuchst dann wirklich in den Profibereich reinzukommen. Und das hat dann das erste Mal in Freiburg halt geklappt. Wo ich mich natürlich sehr gefreut habe, vom Amateurfußball dann wirklich Profi zu werden. Und ich wurde damals eingeladen von Volker Finke. Und ja, habe mit allem gerechnet, also auch mit dem Vertrag für die zweite Mannschaft. Aber der hat mir dann gesagt, Mensch, wir wollen dich für die erste Mannschaft als Profi. Und das ist so dann, ja, so ein, ich sag mal, ein Traum in Kürze, der dann halt in Erfüllung gegangen ist.
Aber hat man zu der damaligen Zeit jetzt auch einen Berater gehabt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Du gehst hin, sprichst mit Finke und dann sagt er hier, übrigens Jung, hier hast einen Vertrag. Und dann sagst du, ja, okay, mache ich. Oder ist man da eher so ein bisschen naiv? Oder hat man dann schon jemanden an der Seite, der da nochmal tiefer drin ist, betriebswirtschaftlich?
Das war dann so der erste Kontakt für mich allein.
Okay.
Und mir war eigentlich auch völlig egal, was ich da vorgelegt kriege.
Ja, Hauptsache. Wo muss ich unterschreiben?
Was da drauf steht, das war mir eigentlich egal. Für mich war es wichtig, dass ein Profivertrag war. Und ja, das war so dann der erste Schritt in, ich sag mal, in diese richtige Richtung. Ja.
Und wie war dann die Umstellung für dich, so vom Amateurbereich, wo du signalisiert hast, jetzt bin ich im Profibereich, also jetzt nicht vom Gefühl her, sondern auch mal vom Spielerischen her. Ne? Hast du da, waren das jetzt wirklich Klassen besser oder hast du das nicht? Ich habe einfach so weitergemacht. Hat einfach genauso funktioniert wie vorher.
Ja, also ich habe es ziemlich schnell gemerkt. So nach 3 Wochen Vorbereitung in Freiburg, 3-mal am Tag Training. Vorher habe ich 3-mal die Woche trainiert. also mein Körper war nach 2,5 Wochen komplett fest. Mhm. Also wie so ein festgelaufener Motor. Ich konnte eigentlich gar nicht mehr schmerzfrei gehen. Es war nichts kaputt, es war einfach komplette Überbelastung und Muskelkater an allen Stellen des Körpers, sodass ich dann echt dachte, wie soll das funktionieren? Ja. Wie das kriegst du, also Fitness auf dem Fitnesslevel gar nicht hin. Aber dann hast du halt gesehen, dass mit Volker Finke halt auch ein guter Trainer da ist, der mich dann zur Seite genommen hat und gesagt hat, Jörg, mach dir keine Gedanken, in 2 Wochen kannst du laufen, mehr als früher, weiter als früher, also bleib ruhig. Das kommt, der Körper gewöhnt sich daran und ja, 2 Wochen später war es dann auch soweit, dass ich dann die Schmerzen verloren habe und gemerkt habe, oh, da ist noch mehr Kraft als vorher und jetzt versuchst du hier den Jungs das so schwer wie möglich zu machen, beziehungsweise alles versuchen, dass der Trainer dich aufstellen muss.
Und wenn man dann hochkommt jetzt als Newcomer sozusagen, ist es schwierig, sich da durchzusetzen bei den Mitspielern, die jetzt schon länger in der Mannschaft sind oder war das dann noch kollegialer als potenziell heute?
Also ich glaube, das ist wie in jeder Branche, wenn der Mitarbeiter sieht, dass du was kannst, dann wirst du sehr schnell akzeptiert, und weil du ja auch hilfst. Und das habe ich schnell gemerkt, dass die Jungs da sind für mich, dass sie merken, boah, da ist vielleicht eine Option, die uns auf dem Platz weiterhilft. Ja. Auch wenn ich aus dem Amateurbereich kam, aber ich hatte dann halt schon Potenzial und das haben die Jungs auch gemerkt und das habe ich auch gemerkt, dass sofort die Unterstützung da war. Und auch im Training habe ich gemerkt, wenn die nicht aufpassen, dann bin ich weg. Ja. Also weg im Sinne mit dem Ball Richtung Tor. Und kann halt da halt auch jedem Verteidiger wehtun. Ja. Und dann merkst du halt die Akzeptanz sofort. Und das war ziemlich angenehm. Und dann haben sie es mir auch sehr leicht gemacht.
Okay, du bist ja dann auch relativ schnell, glaube ich, dann Richtung Dortmund, da wo wir uns heute befinden, ne? Nach der Freiburg-Geschichte. Ne? Also du warst Dortmund, du warst Köln unter anderem, ne? Union Berlin. Aber so Dortmund war jetzt schon die größte Station in deiner Karriere, ne? Kann man sagen, wo auch so ein bisschen das Herz dran hängt. Ne? Also man merkt, wenn man mit dir spricht über den BVB, da hängt schon Herz dran auch. Und der BVB ja auch in den 90er Jahren extrem erfolgreich gewesen. Ne? Also allein mit dir zweimal deutscher Meister, 95, 96, 2-1 und 2-2. Weltpokalsieger 97, Champions League-Sieger 96, 97. Das sind ja schon Wahnsinnserfolge. Ja,
ja, ich habe, also mein Einstieg war sehr, sehr angenehm in Freiburg schon, mit einer guten Mannschaft und einem guten Trainer. Ich hatte grundsätzlich da, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass ich da immer gute Jungs an meiner Seite hatte in meiner ganzen Karriere und auch gute Trainer. Aber klar, wenn du da, wo du am längsten bist und am erfolgreichsten, das bleibt wahrscheinlich auch am meisten hängen. Es ist ja irgendwie auch logisch. Am Ende waren es 5,5 Jahre als aktiver Spieler mit halt ein paar Titeln. Und das Schöne ist auch, vielleicht sitze ich auch hier, weil da eben ein paar Titel bei waren, dass sowas einfach in Erinnerung bleibt und nicht so schnell vergessen wird. Und am Ende, auf dem Niveau spielt man um Titel und will die natürlich auch gewinnen. Und das ist dann auch wirklich schön, wenn man es mal den Kindern weitergeben kann. Mhm.
Was hat die Mannschaft damals ausgemacht?
Sehr viel Erfahrung, viele Spieler, die vorher in Italien gespielt haben. Ich sag mal, Italien war zu der Zeit Serie A auf dem Level wie jetzt die Premier League, also die beste Liga der Welt. Jeder, der ein bisschen besser Fußball spielen konnte, wollte nach Italien. Viele von uns, Julio Cesar, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Paolo Sosa, Andi Möller, alle in Italien gewesen, Weltmeister teilweise. Also ich glaube, dass uns unsere Erfahrung was ausgezeichnet hat.
War das der Grund, dass du auch dann den Wechsel angestrebt hast?
Nach Dortmund?
Nee, Florenz.
Ja.
Weil es war ja damals, zur damaligen Zeit, der größte Transfer, glaube ich, mit 25 Millionen Mark, was ja unfassbar ist für einen deutschen Spieler. War das, dass dich gereizt hat, dann da auch mal ein Gefühl zu bekommen, wie ist es dort zu spielen?
Genau, das kann man so sagen, ja.
Hat es dich wirklich geprägt, jetzt, wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem deutschen Fußball? Was hat es mit dir gemacht, jetzt dort aufzulaufen? Also als Spieler, emotional, von allem, ist immer ein anderes Land.
Man muss dazu sagen, was nicht ganz unwichtig ist, der Trainer damals war Trapattoni in Florenz. Und wie wir alle wissen, ist es ein hervorragender Coach gewesen. Und der wollte mich unbedingt und das hat er mir zu verstehen gegeben. Und ich habe auch gespürt, dass ich einfach mal in diese Liga will. Mich dann wirklich mit den Besten jede Woche messen. Und da wurde halt noch anders Fußball gespielt. Der bekannte Catenaccio war auch in Florenz präsent und es gab schon öfter Phasen, wo ich sehr viel defensiver gespielt habe, als meine Natur ist, weil der Trainer das wollte. Und mit einem 1-0 zu Hause fingen wir an, nur noch zu verteidigen, wo ich dann auch mal gesagt habe, Trainer, ich mach das 2-0, dann sind wir auch durch. Ja, also es wurde schon sehr viel verteidigt und die Stürmer wurden ausgewechselt, noch ein Abwehrspieler rein, um diesen Sieg nach Hause zu fahren. Da war ich schon ein bisschen anderer Meinung, aber das war halt auch so ein bisschen Italien.
Aber hast du dann auch aktiv dagegen gesteuert? Ich sehe das komplett anders. Oder war das damals, man sagt dann, nee, der Trainer sagt springen, man sagt, okay, wie hoch oder wie geht man damit um jetzt?
Ja, am Ende hat der Trainer auch recht mit dem Ergebnis, weil wir es fast immer nach Hause gefahren haben. Aber ich saß teilweise in der Kabine und das kannte ich von mir gar nicht, nicht komplett kaputt.
Okay.
Weil ich einfach Wege nicht machen musste, die ich vorher freiwillig gemacht habe.
Ja.
Und da wurde ich schon so ein bisschen gebremst. Aber okay, wenn du am Ende das Spiel gewonnen hast, dann sagst du auch, ja, der Trainer, der hat sich darüber vielleicht noch mehr Gedanken gemacht als ich. Und dann ist das okay.
Das Ergebnis zählt, ja.
Natürlich.
Aber du hast vorhin gesagt, damals die beste Liga der Welt, ja. Serie A, wenn du es vergleichst, du kommst von einem Top-Verein, wechselst zu einem Top-Verein, war es jetzt wirklich, klar, du hast es eben gesagt, der Unterschied war, die haben halt ein bisschen mehr defensiver gespielt oder ein bisschen gebremst und gesagt, hey, wir halten jetzt das 1-0, Hauptsache ein Sieg. War das einfach anders oder war es besser?
Es war besser, weil vor der Saison haben 7 Teams das Ziel ausgegeben, Meister werden zu wollen. Also dann weißt du auch um die Qualität dieser Liga. Wenn 7 Mannschaften glauben, sie können Meister werden und das auch öffentlich kundtun, dann bist du schon gut bewaffnet, würde ich mal sagen. Und wir haben mit dem AC Florenz auch eine gute Rolle gespielt in dieser Runde.
Und wie war das Leben so in Italien? Also jetzt mal abseits vom Fußballplatz, also jetzt auch hier in Dortmund sind die Fans ja wahnsinnig hinter dem Verein, ja, oder auch wie in vielen, vielen Stadien und im Ausland noch mal mehr, ja. Wie war das Leben außerhalb? Also hattest du deine Ruhe da oder also konntest du abends mal eine Pizza essen oder sagst du, die haben mich komplett belagert?
Nein, also du hast schon deine Ruhe. Jetzt ist auch die Frage, wo genau, welche Ziele steuerst du an in der Stadt? Ja. Florenz ist halt auch sehr touristisch, also viele, viele Ausländer. Aber der Fan von der Fiorentina, der ist schon sehr heißblütig. Und wenn die dich dann sehen, dann kommen die auch. Aber die sind halt auch sehr herzlich. Und du musst jetzt halt nicht jede Woche in die Stadt rennen oder jeden Tag. Das macht man dann mal punktuell und geht was essen. Und dann hat man auch seine Ruhe. Also das ist an sich gar kein Problem.
Was hast du mitgenommen? Irgendwelche Kochkünste? Ein gutes Pizzarezept? Oder
könnte man auf jeden Fall, dass die italienische Küche was kann.
Genau. Absolut.
Das Kochen überlasse ich dann besser anderen. Ja. Ich esse dann lieber gerne. Ja, schon mal ein gutes Glas Wein.
Ja.
Und dieses schöne Wetter über einen langen Zeitraum des Jahres, das tut schon sehr gut.
Also kannst du jedem empfehlen, im Profibereich, wechsel doch mal nach Italien.
Ja, na klar, gibt es heute auch andere Ziele wie Liverpool, Manchester. Ich weiß nicht, ob das Wetter da so stimmt.
Ja.
Das muss dann jeder für sich selbst ausmachen. Aber ja, also die Sonne tut uns allen gut. Und in Florenz ist die halt gefühlt 9 Monate. Und das macht dann schon Spaß, wenn du wirklich bei schönem Wetter zum Training fährst, einfach in die Stadt gehen kannst, öfter mal draußen sitzen kannst. Das tut schon gut, sich mit Freunden zu treffen, nicht nur drin zu hängen, sondern wirklich viel draußen zu machen. Und das ist dann halt in Südeuropa gegeben.
Wie unterscheiden sich denn zu deiner Zeit die Profis mit den heutigen? Würdest du sagen, da sieht man einen Unterschied von der Mentalität, vom ganzen Auftritt her?
Boah.
Weil gerade so Charaktere, mein Basler, Effenberg, würden die heute noch funktionieren vom Grundkonstrukt her? Ja? Oder sind die heute so glatt, die Spieler?
Ja, ich denke schon, dass eine Hierarchie wichtig ist. Gibt es auch in jeder anderen Branche.
Ja,
gibt es einen Chef und jemand darunter. Also, und so ist es auf dem Fußballplatz auch. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Wenn 10 Leute alle das Gleiche sagen, weiß ich nicht, ob man dann ans Ziel kommt. Also ich habe immer gesagt, ja, 10 Indianer, kein Häuptling.
Ja.
5 rennen nach rechts und 5 nach links. Also von daher finde ich es schon gut, wenn man Jungs hat, die auf dem Platz voranmarschieren, die auch mal was sagen und die das ansprechen dürfen, die einfach voranmarschieren mit Leistung. Also ich finde auch so, Leistung muss auch belohnt werden und dann muss man sich unterordnen und das sollte, also meiner Meinung nach, auf dem Platz gehört es auf jeden Fall dazu.
Ja.
Ich will noch mal ganz kurz zurück zum BVB in den 90ern, als ihr so eine extrem starke Mannschaft hattet und die vielen Titel gewonnen habt. Ich glaube damals Ottmar Hitzfeld, oder?
Trainer. Ja.
Kannst du dich so an eine Aussage oder an eine Ansage, sondern die brutalste Ansage von ihm erinnern? War irgendwas mal, wo du gesagt hast, boah, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht oder gesagt?
Nein, also er war Gentleman halt. Mhm. Wenn dann jemand lauter wurde, dann war es eher Matthias Sammer.
Ja.
Aber als Spieler, ohne den Trainer in der Kabine, ja. Also was ich vorhin schon sagte, wir hatten eine sehr erfahrene Mannschaft und die Mannschaft wusste selbst, wann sie sich verändern muss oder wann sie das Spiel verändern kann. Dann wurde der Ball halt mal auf die Tribüne gejagt und dann haben sich mal 5 zusammengetan für 30 Sekunden und dann wurde besprochen, wie man das Spiel verändern kann, weil es nicht in unsere Richtung läuft. Also eine große Stärke von Ottmar Hitzfeld war, dass er halt genau wusste, wen er für welche Position braucht und dafür hat er alles gegeben, dass er die Leute kriegt. Und so lief dann die Mannschaft rund und hat sehr, sehr viel auch selbst in die Hand genommen und selbst versucht, gegenzusteuern, mhm. weil eins ist auch klar, in so einem Stadion, da kann der Trainer brüllen, wie er will von draußen. Der hat vor dem Spiel die Möglichkeit in der Halbzeit nochmal und das war's. Und dann ist es gut, wenn du wirklich eine funktionierende Truppe hast, wo die Jungs selber merken, Mensch, wenn wir so weiterspielen, dann wird es eng mit dem Sieg, wir müssen was verändern und das einfach so kurzfristig wie möglich direkt auf den Platz machen kann.
Und gab es einen Zeitpunkt für euch als Mannschaft, wo ihr jetzt gemerkt habt, okay, wir können jetzt wirklich die Champions League gewinnen?
Ich glaube, die älteren Spieler, erfahrenen Spieler von mir, die haben sich damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich immer noch nicht so richtig. Ich glaube, wir haben das Spiel davor an dem Samstag in Hamburg 2-1 verloren, weil im Nachhinein, ich glaube, 10 Mann schon mit dem Kopf in München waren im Finale. Und ich habe mich total geärgert nach dem Spiel, dass wir das verloren haben. Das hat dann ein paar Wochen gebraucht, bis ich gemerkt habe, da war die Hälfte schon gar nicht mehr so richtig auf dem Platz, genau. Und ich glaube, ich habe es alleine versucht, in Hamburg zu gewinnen. Ich glaube, das macht schon mit dem einen oder anderen was, dass man dann sich wirklich
fokussiert,
ein bisschen zurückhält auch und nicht versucht, in jeden Zweikampf zu fliegen, einfach auch keine Verletzung zu riskieren, weil man dann vielleicht beim wichtigsten Spiel des Lebens auch dabei sein möchte.
Ja. Und wichtige Frage als Partygranate, wie feiert man so einen Sieg? Also beschreibt man es ein bisschen. Also ich will jetzt keine Details hören, die jetzt für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind, aber erzähl mal, wie feiert man so einen Sieg, wenn man da rausgeht, hat gewonnen?
Ja, der erste Abend war nicht so einfach, weil du warst einfach viel zu kaputt. Mhm. Also ich habe dann diesen Potter, Henkel-Pott irgendwann getragen. Irgendwann habe ich ihn weitergereicht, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und singen war schwierig, weil einfach der Körper komplett leer war. Also man versucht, das zu realisieren. Das dauert dann aber auch ein paar Tage. Ich glaube, diese wirklichen Feiern gingen dann erst am Donnerstag los, als wir wieder in Dortmund zurück waren. Und dann haben wir uns mit Vereinsmitgliedern, mit Mitspielern, mit dem Staff, mit Freunden getroffen. Und dann geht es natürlich auch zur Sache, ist doch logisch.
Geil. Sehr, sehr gut. Wer war der größte Kabinenclown damals bei euch?
Zu der Zeit, also die Brasilianer sind immer vorneweg marschiert, das ist ganz klar. Denen war dann auch alles egal, die waren dann auch ganz schnell mal auf dem Tisch. Das liegt, glaube ich, dem auch im Blut. Und die sind vorweg marschiert.
Und hat man dann noch jetzt gerade so ein prägendes Erlebnis? Hast du dann noch Kontakt jetzt zu dem einen oder anderen? Ist da wirklich eine Freundschaft entstanden auch von den Spielern von der Vergangenheit? Oder sagst du, nee, das ist Fußball ist schnelllebig. Klar, auch wenn man eine Champions League, was auch immer, gemeinsam gewonnen hat, da ist jetzt kein Kontakt mehr, jetzt schon Jahrzehnte später.
Also ich würde schon sagen, dass der Großteil Freunde geblieben sind. Okay. Halt mit den Problemen der verschiedenen Wohnorte oder Länder. Ja. Die Brasilianer sind teilweise in Brasilien, ist halt so. Da kommst du schlecht ran und jeder hat irgendwo vielleicht einen Job beim anderen Verein. Man sieht sich sehr selten, das ist ein bisschen schade, aber wenn man sich sieht, freut man sich und weiß auch, was man zusammen geschafft hat. Und hat auch das Gefühl, dass da wirklich ein Freund da ist. Also das muss ich echt sagen, das sind schon Freundschaften, auf jeden Fall.
Meinst du, das hat sich ein bisschen verändert? Weil man hat ja wirklich früher gesagt, 11 Freunde soll der sein zum aktuellen Profifußball, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, natürlich ist heute durch Social Media, durch das viel schnellere Preisgeben von Informationen natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zurückhaltung gefordert, aber würdest du sagen, früher waren es 11 Freunde, heute ist es nicht mehr so oder sagst du, nee, Bullshit, immer noch genauso? Wir reden vom Profifußball, jetzt nicht von der C-Klasse irgendwo auf dem Bolzplatz oder irgendwie, ja?
Bin ich mehr ganz nah dran, aber ich denke schon, dass es, oder ich stelle es mir schon ein bisschen schwieriger vor. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten heutzutage mit den Medien, dass man vielleicht nicht mehr so oft sich treffen kann und will und dass man sich dann zurückzieht. Man sieht es auch beim Training. Wir hatten, glaube ich, einmal die Woche kein öffentliches Training. Heute ist öffentliches Training einmal in 2 Monaten. Mhm. Also es wird schon mehr abgeschottet und ich glaube, jeder Einzelne zieht sich dann auch automatisch ein bisschen zurück.
Mhm. Ja. Ist es auch schwieriger geworden, in den Profisport zu kommen oder deine Einschätzung?
Ja, es gibt ja mehr Plätze. Also eigentlich müsste es ja leichter sein. Wir sind, weiß ich nicht, wir waren 25, jetzt sind es 35 Leute im Kader, so gefühlt. Einfacher, weiß ich nicht. Also ich glaube, du brauchst halt richtiges Talent. Dann ein bisschen positiv bekloppt sein, was das Training betrifft. Also einfach das Lieben, den Job lieben. Und dann, ich glaube, dann wird man auch gesehen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so riesen Glück ist. Du musst einfach gut sein. Und dann hast du alle Chancen dieser Welt. Lars Ricken sagte vor kurzem, wir können jetzt nicht mit unserer guten Jugendarbeit mit 10, 18-Jährigen auflaufen und dann noch Champions League gewinnen wollen. Also das muss schon, das hat mit Qualität zu tun. Und natürlich braucht man auch Erfahrung, ja. Und das muss gut ausgewogen sein. Aber wenn man dann wirklich gut ist, und wir haben jetzt hier ein paar Jungs wieder, die mit 18, 19 über den Platz flitzen und am Ende auch sogar Tore schießen, also dann muss man die mitnehmen. Und dann freut man sich natürlich auch, wenn die eine Dortmunder Jugendvergangenheit haben.
Ja, ich glaube, die Mischung macht es auch. Ne? Also du brauchst ein paar wichtige Führungsspieler, die sicherlich auch so der Kopf der Bande sind, wenn man es mal so sagen kann. Ne? Und auch ein paar junge Spieler, die da vielleicht noch ein bisschen mehr oder einen anderen Drive haben und vielleicht auch das bisschen unbeschwerter aufspielen und so weiter.
Ja, wenn so ein, ich sag mal, so ein alter Knochen, würde ich nicht sagen, aber so ein erfahrener Hund dann auf dem Platz ist und du läufst irgendwo vor 50.000 ein, dann freust du dich schon, wenn der mal ein bisschen Druck wegnimmt und du mal so ein bisschen dich um dich kümmern kannst, bis du dich daran gewöhnt hast. Also das erste Spiel hier in Dortmund als Heimspiel, das war schon Druck ohne Ende. Also wenn hier 80.000 schreien und du hast das Gefühl, du darfst keinen Fehlpass spielen, im eigenen Stadion.
Da wackelt der Fuß.
Ja, da brauchst du schon eine Portion Selbstvertrauen.
Also. Und dann noch zwei Paar Schlüpper dabei. wie war so das Gefühl beim, also wird es dann besser? Also klar, du sagst erstes Heimspiel, 80.000 schreien, dann wird der Fuß nervös. Wird es besser mit der Zeit oder ist es immer wieder das Gleiche?
Also bei mir war das wirklich nur ganz kurzfristig. Ich wusste irgendwann, was ich kann und ich habe gewusst, dass ich damit auch helfen kann und dann konzentrierst du dich auf dein Spiel und dann nimmst du ganz schnell die Leute nicht mehr so wahr. Also das ist dann einfach Fokus auf den Job und dann wird marschiert und dann lässt du links und rechts alles prallen und dann geht es. Bei mir ging es ziemlich schnell.
Also, du blendest aus und konzentrierst dich auf den Ball und auf deinen Gegenspieler und Mitspieler und sagst die Zuschauer.
Ich glaube, das musst du auch, ne? Wenn du das im Kopf hast, dass die Leute, 80.000 Leute zuschauen, wie auch immer, wird man sehr, sehr nervös. Oder wenn du es nicht ausblenden kannst, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, dass halt auch eine gewisse Kunst ist oder Qualität, das zu können. Und die wirklich Besseren, die machen es halt öfter oder permanent. Und wenn dann, nehmen wir mal ruhig das Beispiel hier, Mannschaften herkommen und dann Probleme damit haben, dann verlieren sie halt auch. Ja, und das ist, also
Selbstbewusstsein gehört dazu.
So würde ich das, ja, also du musst auch von dir selbst überzeugt sein. Nicht nur sagen, oh komm jetzt hier, die Mannschaft hilft mir schon. Nee, du musst eigentlich mit der Einstellung reingehen, ich kann der Mannschaft helfen. Und dann, wenn das jeder Einzelne so raushaut, dann ist die Chance da zu gewinnen, wo auch immer.
Du sagst gerade, ich kann der Mannschaft helfen. Es war ja bei dir auch das Thema WM, dass du damals aktiv gesagt hast, du reist nicht mit. War das so? Ist das richtig?
Ja, 2002. Ich war in der Rückrunde, hatte ich glaube ich 3 Faserrisse.
Ja.
Also war fast permanent verletzt und habe dann im Trainingslager, also da war ich noch mit dabei, im Trainingslager vor der WM, habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich chancenlos bin. Also dass ich immer zu spät komme, dass ich keine Kraft habe, dass der Mannschaft gar nicht helfen kann mit meinem Fußballspiel.
Ja.
Und habe dann mit Rudi Völlerheit gesprochen und gesagt, Trainer, ich bin, oder mein Körper ist gar nicht bereit und dann würde man auch einen Platz verlieren, der vielleicht gut bestückt werden kann mit jemandem, der da nochmal einspringt und dann, und Rudi sagt auch, Jörg, du kannst so viele Positionen spielen. Ich sage, ja, aber nicht jetzt gerade.
Aber es Chapeau, dass du auch so reflektiert bist, warst, zu sagen, ich nehme mich da raus. Ich glaube, es gibt wenig, die das machen würden. Ohne, dass der Trainer jetzt aktiv sagt dazu, dass man sprechen, ist irgendwie, gibt es da ein paar Herausforderungen, sondern du ja selbst aktiv sagst, ich kann euch nicht helfen.
Also heute würde ich es vielleicht nicht mehr machen. aber zu dem Zeitpunkt habe ich von mir selbst verlangt. Ich bin Stammspieler gewesen meine ganze Zeit lang und konnte immer irgendwie was der Mannschaft geben. Und so war ich auch gepolt, dass ich gesagt habe, ey, wenn das nicht mehr geht, dann kannst du das nicht machen.
Ja, es war ja damals 2002 genau. Asien, mhm. ne, erste Mal WM in Asien. Und ich habe mir auch den Artikel auch durchgelesen, glaube ich Stern damals, ich weiß nicht mehr genau, wo es eben veröffentlicht wurde, dass du da relativ kurzfristig zu der Entscheidung getroffen bist. Und auch da muss ich auch sagen, also ist sensationell, weil also Deutschland, das wusste man da noch nicht, wurde Zweiter. Ne? Ja, auch Olli Kahn, Riesenspiele gemacht, Torwart der WM gewählt worden und glaube ich sogar Spieler der WM. Finale gegen Brasilien, das ist ja schon, also ich glaube, ein Traum von jedem Fußballer. Und dann, sage ich mal, sich selbst da rauszunehmen, puh, da würde ich, sage ich schon Hut ab. Also wie kommst du dann? Also hast du jetzt wirklich gesagt, nee, ich denke jetzt an die anderen? Oder hast du gedacht, oh nee, ich habe Muffe, dass ich mich vielleicht noch mehr verletze oder irgendwie? Oder war das wirklich so die Nächstenliebe?
Also das hat einfach sportliche Entscheidung war das für mich, zu sagen, ich kann der Mannschaft nicht helfen, ich will nicht als Tourist mitfahren und im Trainingsanzug auf der Tribüne sitzen. Mhm. Wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann will ich die Chance haben zu spielen. So, und so bin ich grundsätzlich. Ich fahre nicht irgendwo hin, wenn ich weiß, ich bin Nummer 28.
Ja.
Dann bin ich nicht der Richtige dafür. So ehrlich bin ich dann auch selbst zu mir. Also ich will was geben und wenn ich das nicht kann, habe ich da nichts verloren. Ganz einfach.
Okay, dann wurde ja nachnominiert. Ne? Wenn du sagst jetzt rückblickend, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde. Warum kommen deine Zweifel? Weil du sagst, ich tick heute anders oder ich hätte mich durchbeißen müssen?
Also durchbeißen, ich hätte ja sportlich nicht helfen können. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht sind die Hotels heute schöner oder ich glaube schon. Heute können mehr auf der Bank sitzen. Das ist auch ein Thema, wo die Chance vielleicht auch höher ist. Es können auch mehr eingewechselt werden, zu spielen. Also das wäre vielleicht so ein kleiner Punkt, aber am Ende geht es um die sportliche Konkurrenz und ich war halt einfach nicht konkurrenzfähig. So, und das kenne ich bis heute nicht aus meinem Leben. Dann sage ich gerne nein, auch woanders, wenn dann jemand der Mannschaft mehr helfen kann. Das ist halt so für mich Mannschaftssport und das sind so meine Gedanken, die ich mir da mache. Und ich glaube, Hotels besser ja, aber mitfahren wahrscheinlich nicht.
Ja. Ja, also auf jeden Fall Hut ab, da gehört echt, also da gehört Eier dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Das hätten viele wahrscheinlich anders gemacht. Ne? Gut, kurz danach hast du auch deine Karriere beendet im Profisport, ne? Also zumindest im Rasen, im Fußballerischen als Spieler. Ne? Und warst dann Sportdirektor, glaube ich, sogar bei Union Berlin. Ne?
Ich habe bei Union Berlin noch mal ein Jahr gespielt. Genau. War da wohnungstechnisch ansässig und die sind abgestiegen in die Oberliga, waren zu der Zeit wirklich mausetot und haben dann ja durch Freunde gehört, dass ich da in Berlin vor Ort bin, habe da nochmal in der Oberliga gespielt und das haben die halt mitbekommen und dann ja kam irgendwann die Frage, Mensch Jörg, wir sind in die Oberliga, wir müssen unbedingt hoch in die Regionalliga wieder, können uns jetzt kein zweites Jahr leisten, kannst du helfen? Mhm. Ja, schwer Nein zu sagen. habe mich dann entschieden, da dieses Projekt mit anzugehen, ein Jahr da nochmal reinzuhauen. Habe das dann auch gemacht und Gott sei Dank sind wir dann auch gleich durchgestartet und sind Erster geworden, sind hoch. Und dann kam aber der Rücken mit 35, wo ich dann gesagt habe, so jetzt Jungs, jetzt das Ziel haben wir erreicht, jetzt geht euer Weg weiter und ich muss mich dann zurückziehen. Und dann kam halt die Frage, ob ich mir das vorstellen kann, da in die sportliche Führung damit einzusteigen. Hab das ein halbes Jahr probiert, hab dann aber gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Und hab das dann auch nach einem halben Jahr beendet. Sehr freundschaftlich, die Freundschaft besteht heute noch. Auch mit Dirk Zingler, mit dem Präsidenten und mit den anderen Leuten. Mhm. Und was wunderschön ist, dass die auch, die Fans, also ich kann heute noch zur Union gehen, die wissen, du warst hier, als es uns wirklich dreckig ging und hast geholfen. Das sind so schöne Erinnerungen. Und dann habe ich das nach einem halben Jahr mit dem Sportdirektor dann sein lassen, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu viel Unehrlichkeit.
Okay. Also politische Spielchen sozusagen, wo immer eine Rolle spielen in der.
Ja, viele Sachen werden versprochen, die nicht gehalten werden. Versprochen, die nicht gehalten werden. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht länger machen.
Ja, okay.
Aber jetzt eine kurze Zwischenfrage, wo wir gerade bei Union Berlin sind. Ja, gibt es ja gerade auch wieder viele Diskussionen aktuell. Ne, haben die erste Trainerin in der Bundesliga, Jörg, lacht schon. Wie ist denn deine Meinung dazu? Gibt es ja den einen oder anderen, der sich da schon öffentlich drüber geäußert hat und gesagt hat, das ist ja eine Sauerei, eine Frau hat in der ersten Bundesliga und als Trainer überhaupt nichts verloren. Sagst du, ja, ist so, oder sagst du, nee, totaler Bullshit?
Boah. Ich hatte selbst auch noch nie eine Trainerin. Mhm. Weiß nicht, was die Trainerin dort geleistet hat, aber wenn, ich sag mal, wenn die sportliche Führung sich dazu entscheidet, im Abstiegskampf eine Frau an die Seite zu stellen, dann ist das wohl sehr durchdacht. Ja, und ich bin wirklich zu weit weg, um mich damit so auseinanderzusetzen. Obwohl ich auch Horst Held kenne, aber am Ende ist das so ein Tagesgeschäft und die wissen ganz genau, was die Dame da jeden Tag gemacht hat und werden das ihr auch zutrauen. Also es ist für mich einfach, ich bin einfach zu weit weg, um zu sagen, boah, die ist jetzt eine Vollgranate. Ja. Oder, ich weiß es einfach nicht. Ja, und freue mich jetzt, dass sie da ein Spiel gewonnen hat, weil am Ende ist das ja auch für Union eine schöne Sache, wenn sie da wieder punkten. Und diese anderthalb Jahre bei Union, die vergesse ich halt auch nicht. Und natürlich gucke ich dann auch immer, was Union macht und freue mich natürlich, wenn sie ihre Punkte holen. Aber zu dem Thema, schwer zu sagen, da müsste man einfach mehr über die Person wissen.
Es gibt ja Leute wie Mario Basler, der klar sich distanziert, sagt, eine Frau hat da nichts zu suchen. Deswegen war mal interessant, aus deiner Sicht das zu sehen, aber du sagst, du kannst zu wenig einschätzen in dem Fall dann.
Ja, also ich kann ja die Frau jetzt auch nicht gut oder schlechter machen, als sie ist, weil ich sie gar nicht kenne.
Absolut.
Bleibt abzuwarten, was dann in den nächsten Jahren passiert. Ja. Ich glaube, sie macht noch das letzte Spiel und dann geht sie, glaube ich, zu den Damen.
Ja.
Und
Gut, ich meine, es gibt ja immer Aussagen wie polarisieren, wie so ein Mario Basler eben und so weiter. Ich habe selbst ja schon viele Interviews gelesen oder Fernsehberichte gelesen, wo er auch selbst sagt, naja, ihm war früher alles Bums. Er hat sich nach dem Spiel in die Kneipe gehockt und irgendwann wurde er mitten in der Nacht vom Trainer aufs Zimmer zitiert und so weiter. Ich meine, du hast da mit ihm zusammengespielt. Gab es so Beispiele wirklich, ja?
Also ich war nicht mit auf seinem Zimmer. Das war vielleicht auch ganz gut so. Aber ich kenne ihn wirklich schon über Jahre und wir sind wirklich gute Freunde. Mario war schon anders, aber er hat halt auch immer abgeliefert.
Ja.
Das ist außergewöhnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob so ein Bier oder so eine Zigarette dich körperlich so schwächt. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber Mario war auf dem Platz immer da. Und da hat er einfach, da war er der große Zampano und hat der Mannschaft geholfen, hat die Punkte eingefahren und meistens durch seine Aktionen. Also von daher hätte ich da beim Bier oder bei der Zigarette auch gerne mal weggeschaut. Also dann vielleicht auch mal machen lassen. Wenn du weißt, am Wochenende holt er die wahrscheinlich die nötigen Punkte. Und nochmal zu der Trainerin. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
Also ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich es mir vorstellen könnte. Das müsste ich dann erstmal erfahren, wenn ich dann wirklich, es wird nicht mehr passieren, dass ich jetzt in der Kabine sitze. Ja. Aber wie das so auf mich wirkt, keine Ahnung. Also ich wäre wahrscheinlich zum Anfang skeptisch, weil es halt unnormal ist.
Ja. Muss ja nicht schlecht sein.
Wie es dann weitergeht, müsste ich dann wirklich irgendwie selbst spüren. Also von daher.
Gut, ich meine, letztendlich Ergebnis ist entscheidend, ja. Und Leistung zählt, das ist wie im Unternehmertum. Wenn es unterm Strich passt, dann glaube ich, sollte letztendlich das Geschlecht egal sein, ja. Also,
es ist halt neu und ich glaube, deshalb denken auch viele, geht nicht. Ja, und das wäre erstmal auch mein erster Ansatz. Muss ja erstmal schauen.
Ja.
Und dann.
Muss ich mir eine Handtuch rummachen in der Kabine.
Das sind so Fragen, die ich mir auch manchmal stelle. Wie sowas abläuft. Es gibt ein Klopfzeichen an der Tür oder also das sind ja schon, ich meine, du kannst halt nicht einfach mal wie ein Trainer rein und raus rammeln. Und so ein paar, ich sag mal, so normale Männersprüche, die einfach normal sind, die muss man sich, glaube ich, dann auch verkneifen.
Ja. Also, gut, ich meine, du kannst sowas guten Kontakt, ruf mal bei Union Berlin an und frag mal, wie ist denn das so? Und dann kannst du es dann mal mitteilen.
Und du, jetzt springen wir mal weiter. Du hast dann auch wirklich tatsächlich zu 12, glaube ich, einen Trainerschein gemacht. War das so? Und wie war da die Reise? Hast du da auch Interesse gehabt, dann doch weiterzugehen, weil du dann irgendwann raus bist aus dem Thema? Oder wie lief das ab?
Ja, es war eigentlich, war das nicht die Idee, in diese Trainerschiene zu gehen, bis ich dann von Markus Weidner, DFB-Mitarbeiter, dann mal angesprochen wurde, Mensch Jörg, mit deiner Karriere hast du nicht Bock auf einen Trainerschein, weil du kannst wahrscheinlich einiges weitergeben an die Jugend, an wen auch immer. Und dann habe ich auch gesagt, nö, eigentlich nicht. Eigentlich bist du komplett falsch bei mir. Ich habe dann wirklich mal eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gesagt, Markus, wie muss ich mir das vorstellen? Naja, du musst die Lizenz machen, die Lizenz, dann musst du da Trainer sein, da. Ich sage, Alter, das sind ja 8 Jahre, ja, bis ich dann sonst wo mal eventuell ankomme und vielleicht habe ich in 3 Jahren gar keinen Bock mehr. Ja, ist schon eine Reise, aber ja.
Gut, aber die Reise hast du ja auch weitergemacht, ne? Also ich glaube 2017 sogar Co-Trainer hier im Verein.
Ja.
Also es war ja jetzt
genau,
nicht so,
ich habe dann mich da durchgebissen durch die ganzen Trainerlizenzen und habe dann auch gemerkt, ja, man kann doch eine ganze Menge mitnehmen, lernen, wie tritt die ersten Lizenzen, wie trainiert man Kinder, wie ist der Umgang mit Kindern und das ist ja auch dann nicht so verkehrt. Das hilft mir heute zum Beispiel sehr. Und habe mich dann auch durch den Fußballlehrer-Lehrgang gebissen. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, Top-Idee. Weil man hat halt auf diesem Weg eine Menge gelernt und man kann auch sagen, du bist nicht nur der Ex-Fußballer, du bist auch Fußballlehrer. Ja. Und das ist auch nochmal ein Merkmal, der dich nicht schlechter macht. Also du hast einfach auf dem Weg eine Menge noch dazugelernt. Und ja, bis hin letztendlich das halbe Jahr Co-Trainer, was aber keine Absicht war. Das ging darum, dass Peter Stöger hier Trainer geworden ist und der Co-Trainer von Peter, Manni Schmidt, im Krankenhaus lag wegen einer Hüft-OP und nicht konnte. Sodass Aki Watzke dann gesagt hat, Mensch, Jörg ist im Verein, der hat die Lizenz, den rufen wir an, der muss morgen kommen.
Stell dich mal hin.
Und so war das dann auch, genau. Okay. Komm mal morgen, du machst das jetzt. Bis zum Sommer und dann, ja.
Kannst du wieder nach Italien.
Nein. Essen. Die, genau. Na, das hat dann gesagt, mach das mal das halbe Jahr und dann.
Okay, hast du dann keine Intention mehr danach gesagt, okay, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich weitermachen?
Also es ist ja so, dass ich schon Trainer bis heute bin und auch Vereinsmannschaften trainiert habe im Jugendbereich und im Herrenbereich, aber nicht im Profibereich. Ja, und so grundsätzlich würde ich sagen, sag niemals nie. Mhm. Aber ich möchte eigentlich keine Hobbymannschaften mehr trainieren, die du ständig zum Training bitten musst. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Das war sehr anstrengend. Die Jungs haben Gott sei Dank auch gespurt und gehört und sind zum Training gekommen. Aber es gibt nichts Schlimmeres für einen Trainer, wenn du da zu 6 stehst. Und das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber ich höre es halt immer wieder. Und auf die Nummer habe ich dann wirklich gar keinen Bock mehr.
Gut, ich meine, jetzt brauchst du auch nicht mehr so extrem, sage ich mal, deine Karriere im Trainerbereich. Du bist ja selber Unternehmer, ne? Im Sportartikelbereich.
Jein. Hab das jahrelang gemacht mit sehr guten Freunden. Hab dann aber irgendwann erkannt, dass ich das alles, Aufgabe Borussia Dortmund und Sportgeschäft abwickeln, einfach auch nicht mehr schaffe, weil ich halt viel im Ausland unterwegs bin. Mhm. Und dann teilweise nachts um 3 das Telefon geklingelt hat, Mensch Jörg, wie können wir das machen mit dem Sportartikelhersteller oder mit dem Verein, wo ich dann gemerkt habe, das schaffst du nicht. Wenn ich sag mal, da steht Sport Heinrich drauf und ist dann nicht mehr drin, das ist dann auch blöd. Sodass ich das dann übergeben habe und mich jetzt eigentlich nur noch auf Borussia Dortmund konzentriere.
Und da bist du als Markenbotschafter unterwegs, ne? Unter anderem?
Genau, Markenbotschafter, Coach, Nachwuchstrainer, viel im Ausland, Kinder unserer Partnervereine, Partnerschulen zu trainieren. Das ist mittlerweile ziemlich intensiv geworden, macht mega Spaß, weil ja, den Horizont doch nochmal erweitert, ganzen Kulturen kennenlernen.
Kriegst halt viel zurück auch, oder, von den jungen Spielern?
Ja, und ich meine, ein Beispiel ist, ich habe vor 2 Jahren war ich 6 Wochen in Korea, habe da wirklich sehr, sehr talentierte, ausgesuchte Kinder, die ich selbst ausgesucht habe, 6 Wochen trainiert. Das ist jetzt 5 Jahre her. Vor 2 Wochen war die U16-Nationalmannschaft von Korea hier. Und da sind 5 Kids bei, die ich trainiert habe. Das ist natürlich eine Megaquote.
Ja,
und gerade in dem Alter, wo es schon viel Fluktuation gibt.
Aber hältst du Kontakt dann auch mit denen jetzt noch im Nachgang, dann auf Englisch wahrscheinlich?
Oder? Ja, das Problem ist, also mein Englisch ist begrenzt und der noch mehr. und du kannst halt, laut FIFA kannst du halt nichts machen, bevor die 18 sind.
Okay.
Das ist nicht EU. Das ist, man kann sich immer mal wieder sehen. Also eigentlich hast du keine Chance. Aber ich fand es halt mega, 5 Jahre später 5 geil, von denen in der U16-Nationalmannschaft wiederzusehen. Und da haben wir uns auch getroffen und ich glaube, beide Seiten mega stolz, einfach jetzt hier zu sein. Und, dass die Jungs dann jetzt Nationalspieler, zwar nur U16, aber immerhin.
Ja, geil. Okay, das heißt, wie läuft das so klassisch ab? Ihr habt Partnerakademies im Ausland, ne? Nehme ich an.
Ja.
Und dann heißt es, Jörg, jetzt fahr mal rüber, bring den Jungs mal beidfüßig schießen bei. Wie funktioniert das? Also, unsere Zuhörer, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft denn sowas grundsätzlich ab?
Ja, das sind ja dann Vertragsinhalte, wo dann halt unter anderem drinsteht, dass wir halt nicht nur online irgendwelche Workshops machen, sondern einfach auch mal vor Ort zeigen, was ist die Idee. Und wie setzen wir sowas in Dortmund um? Ja, am Ende können wir ja keinen zwingen, irgendwas zu machen, was wir machen. Aber am Ende, wir wollen denen zeigen, wie machen wir es. Wie erfolgreich es ist. Zum deutschen Meistertitel reicht das nicht. Aber wir haben halt auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit, wo wir viele Titel in den letzten Jahren gewonnen haben. Müssen uns jetzt noch verbessern, dass wir einfach noch mehr Spieler in die erste Mannschaft bringen. Das ist so der nächst wichtige Schritt, dass gut ausgebildete Spieler nicht nur in der zweiten und der ersten Liga bei vielleicht Tabellenplatz 10 landen, sondern einfach bei Borussia Dortmund spielen können und unsere Mannschaft besser machen. Aber wir reden halt auch von einer Mannschaft, die Champions League spielen möchte und da ist das Raster ziemlich groß.
Ja.
Wie ist da deine Vision, wenn du jetzt mal 3, 4, 5 Jahre weiter denkst?
Ach, ich möchte einfach das, was ich irgendwann mal mitbekommen habe, in Zukunft auch weitergeben, so wie ich es bis jetzt mache. Das macht mir mega Spaß und wenn ich die Kids sehe, dass die lachen und Spaß haben und ich einen von den Jungs immer mal wieder hier in Dortmund beim Training sehe, weil die eingeladen werden, dann freut mich das mega, dann macht mich das auch stolz. Und das ist auch meine Aufgabe. Und damit bin ich sehr zufrieden.
Aber ich finde, das passt total gut. Markenbotschafter, weil du bist so bodenständig, hast ein Open Mindset, finde es total sympathisch, muss ich sagen. Ja, ich glaube, da haben die Kinder viel Freude und können von dir das ein oder andere mitnehmen. Bei mir ist die Zeit vorbei als Fußballer. Jetzt würde ich sagen, ich komme auch mal vorbei.
Na, ich glaube, wenn du hier 2-mal über den Platz rennst, dann... Ist lange vorbei. Wo siehst du den BVB nächste Saison?
Ja, ich glaube schon, dass sich ein bisschen was tut von den Personalien. Wurden ja 3 schon offiziell verabschiedet, 3 Spieler. Sportliche Leiter wurde getauscht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass das Ziel Champions League sicher wieder ausgerufen wird. Und das sollte man auch machen, wenn man jetzt 11-mal hintereinander in der Champions League war. Den Anspruch sollte man schon haben. Aber sehr gespannt auf wirklich vielleicht neue Gesichter. Wie entwickeln sich die jungen Spieler, die jetzt mal reingeworfen wurden? Und ja, natürlich mit so einer Kraft wäre auch schön, wenn wir mal irgendwann wieder was hochhalten können. Ja, meine, so ein Pokal, der DFB-Pokal, man sagt, das ist der schnellste, leichteste Weg. Ist dann auch schon ein paar Tage her. Also ja, ab und zu mal was feiern, bin ich gerne dabei.
Ja. Und wenn man jetzt mal einen Blick weiterschaut, ich meine, du als ehemaliger Nationalspieler, großes Ereignis dieses Jahr mit der WM, deine Einschätzung?
Boah, ich habe ein bisschen Angst, dass die an uns vorbeigeht. Also Uhrzeiten, du stehst auf, dann wo sind die Fanmeilen? Die wird es gar nicht geben. ja, dann halt 3 Uhr morgens, ich glaube in der Nacht teilweise 3 Spiele, 3, 4 Uhr, 6 Uhr, dann stehst du auf und guckst, weiß ich nicht, irgendwo online und siehst die Ergebnisse. Also so die, mir fehlt so einfach diese Sommerparty dazu, ja, dieses wirklich Zusammensein, zusammen was auch immer trinken und die Spiele gucken, zusammen feiern, zusammen traurig sein. Ja. Ich glaube, das geht weg. Also da, oder das wird nicht stattfinden können, weil einfach
der zeitliche Unterschied halt. Ne? Und sportlich?
Ja, überragende Einzelspieler. Im Augenblick sehr viele Baustellen. Mhm. Ich hoffe, dass, also im Augenblick bin ich skeptisch, dass wir das in 4, 5, 6 Wochen hinkriegen, weil es gibt so viele Namen, wo es so viele Geschichten zu gibt. Gnabry, das ist jetzt Verletzung, ja, aber dann ist Musiala, Wirtz, schaffen die es. Dann Rüdiger-Thema, Torwartfrage. Also ich finde schon einige Baustellen und die sind auch noch nicht besprochen, nicht zu Ende besprochen. Sowas kann natürlich auch schaden. Also ich hoffe, wir finden da einen Weg, dass das in die richtige Richtung geht und schnell, sag mal, überall einen Haken dran gemacht wird, dass man sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Weil ich glaube, die Gruppe sollte man nicht unterschätzen. Also Ecuador ist, glaube ich, Zweiter geworden in Südamerika. Mhm. Also ja.
Bleibt auf jeden Fall spannend, ne?
Ja.
Ob man in Kürze der Zeit noch was machen können. Wir haben immer so eine ganz spezielle Frage zum Schluss, lieber Jörg. Und die heißt, was war deine unvernünftigste Entscheidung, die du getroffen hast? Schwierig, ne?
Mhm. Trainer Matthias Sammer davon zu überzeugen, im Euroleague-Finale unbedingt mich von Anfang an aufzustellen.
Okay. Warum?
Ja, 3-2 verloren, ist ja klar.
Sehr schön. Wir sitzen hier wirklich wunderschön, könnten, glaube ich, noch stundenlang hier sprechen. Wir haben einen super Ausblick. Leider aktuell ein bisschen Regen, aber wunderschönes Stadion. Es war wirklich echt spannend, Jörg, mit dir zu sprechen. Ja, ich sag Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft, für die Organisation. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier. Das machen wir auf jeden Fall mal was klar. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gerne.
Auf bald.
Schön, danke, dass ihr da wart.
Bis bald. Ja, ciao.
Danke.